Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier hört ihr eine neue Folge Seitenweise Glück und wir sind wieder für euch im Studio. Mir gegenüber sitzt Dörte. Hi Dörte.
Hallo liebe Hella.
Wir plaudern jetzt so ganz fröhlich drauf los, aber eigentlich beschäftigen wir uns heute mit zwei Büchern, die alles andere als fröhlich sind.
Aber in der Tat, ne? Wir sprechen heute über zwei Bücher mit dem Thema, wie wir es genannt haben, die Abgründe des Internets. Und zwar geht es zum einen um Hannah Berwurz, dieser Beitrag wurde entfernt.
Und das zweite Buch ist Views von Marc-Uwe Kling.
So, und beide Bücher nehmen uns mit in die Abgründe des Internets auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir festgestellt haben. Und liebe Hella, das ist ein ganz schön krasses Kontrastprogramm zu der vorherigen Folge gewesen, oder?
Ja, eindeutig. Da ging es ja um Beach Reads und Sommerbücher, die man gut im Urlaub lesen kann. Und jetzt geht's um was ganz anderes und vielleicht schicken wir vorweg, in den beiden Büchern geht's um Gewalt, es geht um Hass, es geht um sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, genau. Falls ihr also euch damit nicht beschäftigen möchtet, dann hört doch einfach eine andere Folge aus unserem Feed, zum Beispiel die letzte.
Genau.
Und falls ihr die schon gehört, hört ihr die einfach nochmal.
Ja, genau. Obwohl, da geht es natürlich auch um tiefe Themen, haben wir festgestellt letzte Folge. Aber ja, generell sind es eher luftig leichte Romane und diese beiden hier sind das Gegenteil. Und ich hatte ein bisschen Respekt vorm Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kam wirklich so aus dieser schönen Sommerlektüre der letzten Folge und habe gedacht, so, boah krass, ich musste mich schon ein bisschen überwinden. Ganz komisch. Wie ging es dir mit dem Lesen?
Ja, es ging mir auch so, weil Views hat ja zum Beispiel auch vorne auf dem Cover und auch hinten, da gibt's ja gar keinen Klappentext, da steht nur sensible Inhalte, wie man das so kennt, ne? Wenn ihr zum Beispiel bei Instagram seid und da wird ein Foto nicht direkt gezeigt, sondern hat so ein durchgestrichenes Auge und man muss es selber erst freischalten, so sieht das Cover aus von Marc-Uwe Klings Views. Und bei dieser Beitrag wurde entfernt, da war ich irgendwie so innerlich einfach froh, dass das Buch nur 100 Seiten hat.
Obwohl da interessanterweise das Cover fast romantisch aussieht, ne?
Ja, also so ein bisschen Wolken, lila Töne,
ja, so ein Blinker, Sonnenuntergang und irgendwie fast so ein bisschen verträumt.
So ein Abend, wo man rausgehen würde und nochmal das Foto zückt und sagt, ach guck mal, was für ein schöner Sonnenuntergang oder Abendhimmel und so.
Ja.
Das ist also trügerisch.
Ja, und innen drin wird es dann irgendwie ein bisschen
sehr dicht,
traumhaft.
Und sehr dicht auf 100, 106 Seiten oder 107 Seiten sind es, glaube ich.
Aber wir beginnen mit Marc-Uwe Klings Views, ein Thriller, der bei Ullstein erschienen ist. Letztes Jahr im Juni 2024, jetzt auch als Taschenbuch.
Ihr könnt natürlich beide Bücher auch wieder gewinnen. Und zwar werden wir euch im Laufe dieser Folge das Codewort nennen. Ihr schreibt uns eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de, nennt uns das Codewort und ihr habt dann Zeit bis zum 26. Juli 2025 und alle Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes, also spitzt die Ohren.
Und damit ihr wisst, worum es in dem Roman geht, den ihr gewinnen könnt, erzählt euch Hella hier einmal kurz den Inhalt.
Mal wieder ein Tinder-Date. Yasira sitzt mit Stefan, einer der vielen Stefans, die sie im Laufe ihrer Dates getroffen hat, im Hardrock-Café am Kudamm in Berlin. Er ist Online-Redakteur, das weiß sie schon. Dass sie beim Bundeskriminalamt arbeitet, das verschweigt sie ihm lieber. Sie hat damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn sie das direkt erzählt. Der Abend mit Stefan verläuft recht gut, findet Yasira. Er könnte sogar ein Typ für eine Weile sein. Nicht für immer, aber für eine Weile könnte er sie doch ein bisschen von ihrer Einsamkeit ablenken. Dann aber nimmt der Abend eine Wendung. Als Yasira kurz mal zur Toilette geht, checkt Stefan sein Handy und sieht ein Video, das die Vergewaltigung eines Mädchens zeigt, das seit ein paar Tagen verschwunden ist. Lena heißt sie. Das Video geht viral, verbreitet sich rasend schnell im Netz und neben Empörung ruft es auch Mitglieder und Unterstützer des aktiven Heimatschutzes auf den Plan. Sie wollen Rache für das Mädchen und die vermeintlichen Täter zur Strecke bringen. Yasira soll den Fall beim BKA übernehmen, vor allem deshalb, weil die Innenministerin und der Generalbundesanwalt den Fall einer Nichtdeutschen geben wollen. Yasira hat nämlich libanesische Wurzeln, ist aber in Deutschland geboren. Und jetzt soll das im Grunde so eine Außenwirkung haben, dass sie die Ermittlung übernimmt. Mit ihr an der Spitze will man eben zeigen, wie liberal und progressiv die Polizei sei. Sie hat keine Wahl, stellt ihr Team zusammen und stürzt sich in die Ermittlung.
Ja, und wir begleiten Yasira Sahat dabei, wie sie da in die Ermittlung geht. Und Hella, ich wollte einmal ganz kurz mit dir über die Protagonistin sprechen, weil ich die unglaublich spannend und ganz faszinierend fand und mir während des Lesens gedacht habe, dass das irgendwie für diesen Roman die bestmögliche Protagonistin ist. Das ist erzählt in der Sie-Perspektive, aber wir sind ganz nah dran an Yasira und ihren Gedanken und auch sozusagen zum Beispiel dem Alltagsrassismus, den sie immer wieder erfährt auch. Und sie löst aber so diese Dinge, die ihr so begegnen, irgendwie auf so eine ganz, finde ich, interessante Art und Weise auf, so. Und also ihr Umgang damit, finde ich, eröffnet nochmal ganz andere und neue Perspektiven und wichtige Perspektiven auch für diesen Thriller erstmal vorab. Also ich finde die Wahl der Protagonistin und wie sie beschrieben wird und wie wir ihr nahe kommen und in ihrer Gedankenwelt auch sind, die ist total wichtig und total gut gewählt in dem Fall von Marc-Uwe Kling.
Ich hatte auch das Gefühl, ich bin ihr total nah, obwohl es eben nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben wurde. Mich hat halt die ganze Zeit auch dieses Konstrukt nicht losgelassen, dass sie ja im Grunde auch instrumentalisiert wird von ihrem Arbeitgeber, ne? Dass sie das jetzt machen soll, nur damit es nach außen irgendwie eine Außenwirkung hat. Ganz egal, ob sie jetzt dafür geeignet ist oder nicht. Also sie ist eine sehr gute BKA-Beamtin. Das erfährt man auch vorher, ne? Also sie hat da auch das Zeug zu. Das merken wir auch im Laufe der Geschichte. Aber diese Instrumentalisierung hier nach außen zeigen wir jetzt mal, dass wir irgendwie doch ganz liberal sind. Das hat mich schon wütend gemacht. Also es gab so viele Punkte in diesem Buch, die mich wütend gemacht haben. Ja. Also alles, was da passiert, ne?
Ja, weil man muss ja theoretisch, auch was du in der Zusammenfassung gesagt hast, so in Anführungsstrichen, eine nicht-deutsche, in Anführungsstrichen, ja, soll diese, es stimmt ja auch gar nicht.
Nee, überhaupt
sie ist
nicht
ja
richtig. Nicht.
Sie ist ja in Deutschland geboren, sie hat libanesische Wurzeln und so. Also es hat alles auch was mit Außenwirkungen zu tun. Aber ihr ist das auch komplett bewusst, ne? Also ja, sie, und das meine ich so, wie sie dann halt damit umgeht und sagt, los geht's, und das zieht sie zwar, ne, und verschließt davon nicht die Augen und so, aber ja, sie legt halt los und gerät immer tiefer in diesen Strudel der Ermittlungen und natürlich auch in den Strudel des Hasses, das dieses Video auslöst, weil sich das natürlich rasend schnell verbreitet in den sozialen Medien, von anderen Medien aufgegriffen wird und dann halt diese Heimatfront in Anführungsstrichen auf den Plan ruft, die dann auch wiederum Videos machen, und ganz schnell wird klar, also das, was da im Internet sich erstmal abspielt, landet dann mit voller Wucht und mit ganz viel Gewalt im realen Leben. Und ja, das fand ich auch so krass, wie schnell und rasant sich das entwickelt hat. Und auch erschreckend einfach, wie man trotzdem ja dafür teilweise auch schon sozusagen das ja auch schon erlebt hat quasi, ne? Wie Dinge, die im Internet wachsen, dann plötzlich über das Internet hinaus quellen und Menschen im wahren Leben auf den Plan rufen, komplett irgendwie.
Wie ging es dir denn damit, dass man ja wirklich das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, das könnte ja alles genauso passieren, weil wir kennen alle Formen von Hass im Internet. Also selbst wenn man das hoffentlich selber noch nicht erlebt hat, kennt man vielleicht Leute oder man kennt Geschichten davon. Und ich finde, wenn ich einen Thriller lese, also was war der letzte Thriller, den wir gelesen haben? Zum Beispiel Lake, das Haus am See.
Ja.
Das war so eine, könnt ihr mal ein bisschen zurückspulen bei uns im Feed, da ging es um eine Schauspielerin, die so am Haus am See hat und sie beobachtet ihre Nachbarn und dann verschwindet da eben die eine Frau, so ohne jetzt zu viel zu verraten. Das sind ja alles Geschichten, die, selbst wenn sie sich real anfühlen, weil es gut geschrieben ist, detailliert beschrieben ist, aber die sind so weit von einem weg, dass man denkt so, okay, das ist, da kann ich das unterscheiden zwischen, das ist jetzt wirklich fiktiv und ausgedacht und da gibt's vielleicht auch Wendungen, die niemals so passieren könnten. Hier ist das ja ein ganz anderes Lesegefühl, weil wir alle täglich im Internet unterwegs sind, wie ich schon gesagt habe, man Geschichten gehört hat oder solche Dinge. Also wie ging es dir damit, dass das irgendwie plötzlich sowas fiktiv Reales war?
Ich fand das unglaublich beklemmend. Also ich weiß noch, dass ich so, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich hatte irgendwie wirklich Respekt vor beiden Büchern, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte vor den Bildern, die da aufgemacht werden. Und es sind einfach auch brutale Bilder, die da beschrieben werden teilweise. Ja, aber dann so diese Realisierung, dass das sehr nah dran ist an einem gesellschaftlichen Problem, das halt eben existiert, die fand ich beklemmend und ich muss sagen, das halt auch noch nach. Und ich finde, was Marc-Uwe Kling in dem Fall wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, ist das halt einfach mit einer unglaublichen sprachlichen Wucht zu erzählen, wobei die gar nicht so sehr aus so einem unglaublich handlungsgetriebenen Erzählton resultiert, sondern finde ich eher so einen Effekt hat, dass die Sprache fast so sachlich ist und es ist eine sehr stringente Erzählung eigentlich. Also ne, eigentlich verfolgen wir sehr stringent Yasira bei ihren Ermittlungen und nichtsdestotrotz hat das eine unglaubliche Wucht der Inhalt. Wie ging es dir denn da?
Das hat mich sehr beruhigt, ehrlich gesagt. Also das hat mich auch durch dieses Buch geführt, dass man nicht so ein, also ich würde nicht sagen, es ist kein Page-Turner, ne? Also wo ich am Abend dann dachte, so, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz, es hat einen Lesefluss, aber es hat so eine interessante Sachlichkeit, wie du schon gesagt hast. Und das hat mich da durchgetragen. Vielleicht hat mir das auch so ein bisschen Abstand von diesen ganzen Sachen gegeben.
Ja, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Zum einen, ich glaube, das Spannungsfeld, was dieser Thriller aufmacht, entsteht nicht oder nicht so sehr in der Sprache und in der Komposition, wie vielleicht bei anderen Thrillern, sondern vielmehr durch das Spannungsfeld zwischen Realität und Fiktion, zwischen Internet und realem Leben und so. Kann man das so sagen?
Ja, ich verstehe es.
Okay. Und das Zweite, gut, dass wir uns schon mal verstehen. Und das Zweite ist ja, ging mir genauso mit diesem sachlichen Ton, wo man denkt, ach, zum Glück ist das jetzt nicht noch hier eine reißerische Sprache oder ist da, sind da bestimmte Szenen auch noch irgendwie sehr, sehr ausführlich beschrieben. Also die kommen vor, aber sie ziehen sich zumindest nicht über mehrere Seiten bis zu einem Punkt, wo man denkt, ich halte das nicht aus. So geht's mir manchmal bei Thrillern, dass ich denke, okay, das war mir jetzt zu plastisch und das brauchte ich jetzt nicht so. Aber ich finde, zum Schluss wird es nochmal sehr brutal und sehr reell und sehr körperlich. Und diese letzten Seiten, die haben mir, um ehrlich zu sein, das ja, Blut in den Adern gefrieren lassen und die verfolgen mich immer noch. Und das fand ich ganz krass, dass dadurch, dass durch diese Szenen zum Schluss es Marc-Uwe Kling auch nochmal gelungen ist, das Ganze aus diesem Internet-Kontext wieder herauszuheben in die, in Anführungsstrichen, reelle Welt. Ne? Und es gibt ja einen krassen Plot-Twist, den wir jetzt nicht verraten, über den ich liebend gerne mit dir sprechen würde, Hella, weil ich wirklich gespannt wäre, was du davon hältst. Aber es gibt einen krassen Plot-Twist, der das alles nochmal auf eine andere Ebene hebt. Aber danach, und damit ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wieder krachend im wahren Leben ankommt quasi, oder?
Das ist ein bisschen schade, dass wir hier nicht spoilern können. Ich habe ein Interview gelesen mit Marc-Uwe Kling in der Vorbereitung auf die Folge, wo er auch selber sagte, dass es ein bisschen schwierig ist, dass er natürlich nicht über den entscheidenden Twist sprechen kann. Also ja, müsst ihr selber lesen.
Ja, wo wir jetzt bei Marc-Uwe Kling als Autor sind, das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen, oder?
Das ist das erste Buch, was ich von dem gelesen habe. Ich weiß natürlich, was er sonst geschrieben hat, zum Beispiel die Känguru-Chroniken, das Neinhorn und so. Aber du bist da ein bisschen besser aufgestellt als ich.
Also er ist einfach eine unglaubliche Genrevielfalt da in seinem Werk. Bisher berühmt geworden ist er mit den Känguru-Chroniken. Eigentlich so ein ganz witziges, auch schon politisch-satirisches Werk über so ein Känguru, das sprechen kann und bei einem Kleinkünstler einzieht und sein Leben auf den Kopf stellt. Einfach absolut humorvoll und ich meine, ich habe das gehört eine Zeit lang mal bei Autofahrten. Ist auch schon wirklich, glaube ich, 10 Jahre her. Wir schreiben es nochmal in die Shownotes, ich will nichts Falsches erzählen. Und das ist sowas, wo man wirklich so laut lacht, so ein bisschen überdreht und so. Und das Neinhorn ist ja eigentlich ein Kinderbuch auch. Unglaublich witzig. Das Neinhorn ist halt so ein kleines Einhorn, was die ganze Zeit Nein sagt. Und also auch für Erwachsene witzig, aber ich habe das viel vorgelesen und Kinder finden das auch witzig. Und ja, und dann halt diesen Thriller.
Der erste.
Ja.
Der erste von ihm. Und im besagten Interview, was ich gelesen habe, sagt Marc-Uwe Kling, dass er selbst überrascht war von dieser Idee, die er plötzlich hatte, weil er ja eigentlich keine Thriller schreibt.
Ja, aber gelungen, würde ich sagen.
Also stell dir das mal vor. Du bist eigentlich eher so im Humoristischen unterwegs und dann plötzlich hast du so eine Idee und bist selber von dir überrascht. Und die lässt sich dann nicht wieder los.
Ja, aber spricht ja für die Idee, ne? Ja. Also ich glaube, so diese, also die Umsetzung davon. Und es war ja auch sehr erfolgreich.
Ja, wir haben jetzt die 4. Auflage gelesen.
Ist ein Spiegel-Bestseller inzwischen.
Ja.
Also ich glaube, das zeigt auch, dass das viele Menschen fasziniert, das Thema und auch die Umsetzung von Marc-Uwe Kling in dem Fall.
Und ich finde auch, das ist so ein Buch, wenn du jetzt in der Buchhandlung bist und du siehst dieses Buch, ne, wo einfach nur Views draufsteht in Pink auf so einem blau-gräulichen Untergrund und dann eben dieses durchgestrichene Auge, sensible Inhalte haben wir gerade schon erzählt, da greift man auch zu. Also da würde ich, das macht schon neugierig, weil man eigentlich nichts weiß.
Ja. Aber ganz im Ernst, ich habe jetzt gerade gedacht, wie ich das so vergleichen würde. Wenn ich dieses durchgestrichene Auge mit sensible Inhalte, wenn mir das irgendwo über den Weg läuft, ich klicke nicht drauf. Du?
Habe ich schon mal auf sowas draufgeklickt? Ich glaube, ich habe schon mal auf was draufgeklickt, weil in der Beschreibung was stand, wo ich dachte, das kann ja nicht so schlimm sein. Das ging, glaube ich, um irgendeine Wunde oder so, die jemand gezeigt hat.
Ah, okay, okay.
Aber eigentlich, nee.
Und ich glaube, um ehrlich zu sein, war so mein erster Reflex war, eigentlich klicke ich nicht drauf mit Absicht.
Aber
wenn
weißt
ich das
du
Buch
was?
Auf Blättern so. Ja. Aber ja.
Aber ich im Internet, also auf Instagram zum Beispiel, da weiß ich ja, da kommt jetzt ein Bild. Hier sind ja keine Bilder drin.
Ja, das stimmt. Und es ist ja auch ein bisschen eine Vorwarnung. Also gerade so, wie wir eben einen Content-Hinweis gegeben haben, ne, zeigt es ja auch ein bisschen an. Also
ja.
Also in der Tat nichts für Zartbeseitete und auch, würde ich sagen, nichts, wenn man ja ein Buch lesen möchte, das man durchliest und das einen unterhält.
Nee, es lässt einen schon wirklich sprachlos zurück.
Ja, und es hallt nach, ne? Es beschäftigt mich jetzt noch.
Ja.
Also auch gerade wegen des Endes, es hallt nach. Also es ist schon keine leichte Lektüre, die man liest und weglegt und sagt, ach schön, on to the next. So.
Ja. Wie gut, dass du noch ein Buch lesen musstest, was eine ähnliche Temperatur hatte.
Wie gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne sagen, naja, beim nächsten wird es jetzt ja ein bisschen anders. Aber das Buch von Hannah Berwurz, dieser Beitrag wurde entfernt, dreht sich um genau diese Inhalte, die im Zweifelsfall mit so einem Auge gekennzeichnet ist, sensible Inhalte. Aber bevor ich ein bisschen was zum Inhalt erzähle, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und wenn ihr jetzt schon nach dem ersten Buch sagt, ich möchte sie trotzdem lesen und ich bin großer Fan von Marc-Uwe Kling und möchte mal sehen, wie er Thriller kann und Hannah Berwurz habe ich noch nie was von gelesen, das interessiert mich auch, dann könnt ihr mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Das Codewort für diese Folge lautet, ganz überraschend, Internet. Ihr habt Zeit bis zum 26.07.2025 uns eine Mail zu schreiben an buchclub@bildderfrau.de. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes.
Und jetzt kommen wir zu Dieser Beitrag wurde entfernt. Ein Roman von Hannah Berwurz erschien bei Hansa Berlin. Wenigstens 500 Beiträge pro Tag muss Kaylee bei ihrem neuen Job überprüfen. Das sind auf Social Media gepostete Beiträge mit bedenklichem Inhalt, die im Zweifelsfall gemeldet wurden und die sie sich jetzt angucken und entscheiden muss, ob die gelöscht werden. Für ihren neuen Job beim Unternehmen Hexa muss sie sich eben diese Beiträge anschauen und nach einem Richtlinienkatalog entscheiden, ob dieser Beitrag denn stehen bleiben darf oder ob sie sich darum kümmert, dass er entfernt wird. Das ist ein harter Job, bei dem sie definitiv mit den wirklich tiefsten Abgründen des Internets konfrontiert wird. Und nicht nur das, Kaylee muss auch Entscheidungen unter enormem Zeitdruck treffen, nämlich ein hohes Pensum an Beiträgen schaffen. Und das nur mit ganz kurzen Pausen zwischendrin, während derer die Stechuhr läuft und so gut wie keiner psychologischen Begleitung. Also nach Feierabend sind sie und ihre Kolleginnen mit dem, was sie dort den ganzen Tag über gesehen und bearbeitet und bewertet und eingeordnet haben, eigentlich alleingelassen. Aber irgendwie gefällt Kaylee der Job trotzdem. Das liegt auch daran, dass sie gutes Geld dafür bekommt. Geld, das sie dringend nötig hat, denn nach ihrem abgebrochenen Studium hat sie erstmal im Callcenter gearbeitet und hat aber Schulden angehäuft, weil sie ihre Ex-Freundin finanziell ausgeholfen hat. Und sie findet auch bei Hexa schnell eine Gruppe Kolleginnen, mit denen sie sich anfreundet. Und dann ist da auch noch Sigrid, ihre Kollegin, eine ihrer Kolleginnen bei Hexa und die beiden verlieben sich. Aber ohne es zu merken, wird Kaylee immer weiter und immer tiefer in diesen Strudel der grausamen Bilderwelten gezogen, mit denen sie täglich konfrontiert ist. Denn diese verstörende Seite des Internets nimmt sie mehr mit, als sie denkt und als sie zugeben möchte.
Ich finde, dieses Buch zeigt sehr eindringlich, was ein Job mit Menschen macht.
Ja.
Das ist nur eines von vielen Themen. Weil sie ja sehr, sehr lange so tut, als wäre das alles kein Problem.
Ja, ist krass, ne?
So,
ja.
Sie macht ja. das. Und ich dachte mir, bevor wir noch weiter einsteigen in unsere Diskussion, will ich einmal für alle da draußen ein Beispiel vorlesen, mit welchen Beiträgen sie sich da so auseinandersetzen muss.
Oh Gott, Hella, wird's furchtbar jetzt?
Ja, schon. Also ich lese es einfach okay. mal vor, weil dann kann man sich das vielleicht mal so vorstellen. Es ist Seite 8, also ganz am Anfang. Wer das Buch liest, der kommt ja nicht drum rum. Ich habe gesehen, wie ein Mädchen sich live mit einem viel zu stumpfen Messer im eigenen Arm herumpurte. Ich habe gesehen, wie ein Mann seinen Schäferhund getreten hat, so brutal, dass das Tier fiepend gegen den Kühlschrank knallte. Ich habe gesehen, wie Kinder sich anstachelten, eine ungesund große Menge Zimtpulver zu schlucken. Ich habe gelesen, wie Leute Hitler huldigten, bei Nachbarn, Kollegen und entfernten Bekannten unverhohlen sichtbar für alle. Das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt. Ich habe jetzt auch was weggelassen, damit es nicht zu plastisch wird. Also das sind so Sachen, die sie musste sich den ganzen Tag angucken.
Und immer wieder, und zwar nicht nur irgendwelche Beiträge, sondern schon die Beiträge, die auf irgendeine Art und Weise als bedenklich gemeldet wurden. Also ne, immer gewalttätige, schlimme, komische Sachen. Also einfach Sachen, die jede Menge Fragen aufwerfen. Und sie musste dann quasi entscheiden, ob die zu gewalttätig sind. Quasi so ein bisschen, um ein bisschen klar zu machen, dass sie da nicht nur sitzt und dass sich da so schöne Beiträge und schlimme Beiträge abwechseln, sondern es war wirklich den ganzen Tag, ja, das, wo halt Menschen Fragezeichen eh schon haben und sich denken, ist das jetzt zu krass? Und sie musste sagen, ja oder nein. Und zwar unter Zeitdruck und mit einem Richtlinienkatalog, der völlig absurd ist eigentlich auch manchmal, so von wegen, die und die Form von Gewalt ist okay, wenn die Form von Gewalt dazukommt, dann nicht. Wenn das und das kann man zeigen, sollte es Hinweise darauf geben, dass da jemand minderjährig ist, dann nicht und so. Also es ist
ja,
so.
Gibt es einen politischen Aspekt, dann so. Könnte es auch Meinungsfreiheit sein, könnte es stehen lassen.
Ja. Also der politische Aspekt in dem und dem Land, ja, da und da nicht, ist es live, dann schnell Hilfe rufen. Also es sind wirklich krasse, riesengroße Entscheidungen, die da treffen müssen. Und sie werden darauf auch gemessen. Also es wird sogar so eine Art Fehlerquote nachher festgestellt. Und daran wird gemessen, wie gut in Anführungsstrichen so eine Gruppe arbeitet. Also ein krasser Druck, wo ich auch dachte, Wahnsinn. Und dann das Ganze mit so einer pseudo zur Verfügung gestellte psychologische Supervision. Mhm. Aber auch nicht so von wegen, beschäftigt euch irgendwas. Nee, ja gut, dann... Okay.
Alles fein. Es gibt eine Szene in dem Buch, wo auch schon mal richtig deutlich wird, wie dann alle eigentlich anfangen, das so in ihr eigenes Leben zu transportieren und in allen oder in vielen Dingen dann auch etwas vermuten, was es gar nicht ist. Nämlich, erinnerst du dich an die Szene, im Nachbargebäude steht ein Typ auf dem Dach. Und alle stehen also vorm Fenster und gucken sich das an. Wie als würdest du ein Video im Internet sehen, Typ auf Dach, und du starrst auf den Bildschirm und kannst ja nichts machen, sondern diskutierst vielleicht mit irgendjemanden. Gott, springt er da jetzt runter oder nicht? Sigrid ist diejenige, die ja nach draußen rennt, um die Lage zu checken. Dann kommt raus, es sind Handwerker. Aber sie denken halt alle, das ist etwas, was wir zigmal sehen im Internet. Da springt gleich jemand. Und sie stehen davor und gucken sich das an und diskutieren, was müssen wir jetzt machen, so, der will doch wohl nicht springen und so weiter.
Ja, und denken gleichzeitig, ab wann ist es bedenklich?
Ja.
So ganz, also ne, die Situation ist an sich schon bedenklich, aber da sie den ganzen Tag eh schon bedenkliche Situationen einordnen und sich fragen, ab wann, also ja, ich fand es wirklich eindrucksvoll und vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen über die Struktur des Romans sprechen, weil die ist nämlich eine spannende. Oder wolltest du noch was vorlesen?
Ja, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil Kaylee sagt uns da auch was zu, ganz am Anfang vom Buch. Und zwar, ich wusste, worauf ich mich einließ. Seite 9 sind wir. Ich wusste, was ich da machte und ich war ziemlich gut darin. Ich kann die Richtlinien von damals immer noch herunterbeten und wende sie auch im Alltag ab und zu an. Das läuft ganz automatisch. Eine Berufskrankheit. Ich tue es bei Serien, Videoclips oder ganz einfach bei Dingen, die ich um mich herum wahrnehme. Die Frau mit dem Elektromobil da draußen beispielsweise, die in der Einfahrt zum Parkplatz angefahren wird, dürfte das auf der Plattform stehen bleiben? Nicht, wenn Blut sichtbar ist. Dagegen schon, wenn die Situation eindeutig komisch ist. Also, ne, das ist, war wieder, sie sehen etwas und es verschwimmt eigentlich. Ist das jetzt mein Alltag? Muss ich jetzt noch was anwenden? Weil in dem Moment, wo wir die Geschichte von Kaylee lesen, arbeitet sie ja nicht mehr bei Hexer.
Ja, und da kommt, finde ich, die Erzählstruktur ins Spiel, die das Ganze wirklich nochmal vielschichtiger machen. Es ist nämlich so, dass sozusagen die Geschichte uns von Kaylee erzählt wird, auch als Ich-Erzählerin, aber in Form eines Briefes, den sie an einen Anwalt schreibt, einen Herrn Stitich, der versucht, sie zu kontaktieren und zu erreichen und sie aber nicht drangeht und ihn abblitzen lässt und sagt dann, ich sehe, sie versuchen, mich zu erreichen. Man weiß auch gar nicht so richtig, warum. Ist das ein Verfahren gegen Hexer? Ist das was anderes sozusagen? Aber dieser Mann versucht, sie permanent zu erreichen und sie ghostet ihn quasi und sagt dann, ich schreibe Ihnen jetzt einmal das, was ich erlebt habe und sehe, dass das Ganze sozusagen dann als abgeschlossen. Sie schreibt dann quasi ihre Erfahrungen aus ihrer Sicht dem Herrn Stitich. Und damit haben wir sozusagen eine unzuverlässige Ich-Erzählerin, Kaylee, die uns ihre Geschichte erzählt. Und man merkt im Laufe dieses Romans, dass sozusagen auch ihre Wahrnehmung da einfach ja unzuverlässig ist und im Zweifelsfall sich einiges verschoben hat. Aber ich finde, das ist nochmal so ein Twist, weil das Interessante bei unzuverlässigen Erzählern, Erzählerinnen ist ja, dass man eigentlich als Leser, als Leserin so ein bisschen antrainiert hat, dass man erstmal dem oder derjenigen vertraut, die einem dann eine Geschichte erzählen. Und so geht es einem bei dem Buch auch, finde ich. Man braucht lange, lange bis zum Schluss eigentlich, um herauszufinden, welche Rolle da Kaylees ist. Und das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Und das zeigt aber auch nochmal, das finde ich auch nochmal ein Spiel mit diesen Realitäten, wie du gerade schon gesagt hast. Eigentlich ist es ja auch eine Form von Abstumpfung, die da passiert. Also wenn du plötzlich auf Dinge im Alltag nicht mehr reflexiv mit, ich möchte da jemandem helfen, weil da passiert was, irgendwie reagierst, im Zweifelsfall wie jetzt die Frau mit dem Rollator zum Beispiel, dass man da sagt, die wird angefahren, dann laufe ich hin und denke nicht erstmal, dürfte man das im Internet posten, da ist kein Blut zu sehen und so. Also das war ja schon relativ plastisch, dass das auch eine Form von Abstumpfung ist und dass sich da was verschiebt und vielleicht sogar auch eine Form der Traumatisierung, finde ich.
Also das würde ich sofort unterschreiben. Natürlich ist sie total traumatisiert von ihrem Job, was sie da gesehen hat.
Ohne es zu wissen, weil sie schreibt
ich war da relativ gut drin. Ja. Ich kann das immer noch.
Ja,
das macht sie ja. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das Buch von Mark-Uwe Kling, Views, doch so einen sachlichen Ton hat. Und ich finde, den haben wir hier auch in großen Teilen. Trotzdem auffühlend.
Absolut. Also und ich finde, es werden schon auch Sachen auf den Videos beschrieben.
Ja.
Dann zwar so in ein, zwei Sätzen, aber das bleibt.
Ja.
Da braucht es gar nicht mehr Sätze dafür. Das sind so schlimme Situationen, brutale Sachen teilweise. Also wirklich, ja. Also
die muss ich mir aber dann als Leserin, muss ich das für mich quasi bewerten. Ich lese das, sie beschreibt es einfach nur und ich als Leserin bin dann so, wow, krass. Oh mein Gott, da könnte ich nicht hingucken. Oder was passiert mit dieser Person und so. Also man muss da schon auch selber ein bisschen, möchte ich nicht sagen, Arbeit reinstecken. Aber das ist ein ganz interessantes Lesegefühl, finde ich, bei diesem Buch.
Ja.
107 Seiten hat das Buch. Ich war doch dankbar, als es vorbei war. Weil es doch schon, ich habe mir mal vorgestellt, wenn ich diesen Job machen müsste. Oh. Und es gibt ja Leute, die das.
Ja.
Die Frage ist wahrscheinlich, irgendwann wird es wahrscheinlich komplett durch KI ersetzt. Könnte ich mir vorstellen.
Oh ja.
Ich weiß, keine Ahnung, wie weit es da schon ist. Aber boah.
Ja, also wirklich, also auch so, genau, und auch die Arbeitssituation, die da beschrieben wird. Also ich fand das ganz spannend, weil Hannah Berwurz, die Autorin, ich blättere, falls es raschelt, in so einer Art, ja, so eine Art Quellenangabe und Erklärung zum Abschluss beschreibt, Seite 109. Und da steht ganz klar, ich lese kurz vor, dieser Roman ist ein Werk der Fiktion, die Figuren und ihre Erlebnisse sind frei erfunden. Übereinstimmungen mit der Wirklichkeit sind jedoch alles andere als zufällig. Bei meinen Recherchen zu den Arbeitsbedingungen von Content-Moderatorinnen weltweit konnte ich unter anderem auf folgende Bücher, Studienartikel und Dokumentarfilme zurückgreifen, die ich allen, die sich für dieses Thema interessieren, wärmstens empfehle. Und dann kommen wirklich hier, mehrere Angaben von Aufsätzen, Artikeln, im Zweifelsfall auch Büchern. Also ja, das sind einfach Jobs, die auf die eine oder andere Art auch einfach existieren. Ne? Und das fand ich nochmal sehr eindrücklich, dass sie das auch zum Schluss nochmal so einordnet.
Muss man jetzt für die Transparenz noch sagen, von 2021 ist das Buch im Ursprung. Da wird sich was getan haben, weil ich ja gerade meinte, in welcher Form wurde das vielleicht schon durch KI ersetzt oder so. Ne?
Ja, im Zweifel müsste man nochmal gucken. Viele Beiträge genau sind auch von 2018 genau. Und so hinten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, das nochmal gezeigt, finde ich, dass sie da auch wirklich in die Tiefe recherchiert hat sozusagen.
Es gibt was Neues von der Autorin demnächst, und zwar am 19. August ebenfalls bei Hansa Berlin kommt das Buch Wir kümmern uns um Sie, und da geht es um eine Frau, die gegen die Marginalisierung von Frauengesundheit kämpft, und offensichtlich sind ja so gesellschaftliche Missstände und Themen, die die Autorin behandelt.
Ja, beides Romane, die unglaublich aktuell sind,
ja,
unglaublich beklemmend, stellenweise brutal. Und auch nochmal durch ihren Bezug zur Realität irgendwie, der da auf die eine und andere Art und Weise wirklich sehr deutlich hergestellt wird, auch nochmal irgendwie so einen extra Effekt haben, muss ich zumindest sagen, auf mich. Also beide Bücher haben mich nicht losgelassen und ich denke immer noch drüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Entsprechend schwer fiel es mir, eine Vergleichsfrage zu formulieren für dich.
Entsprechend und gespannt bin ich.
Ja, ich bin auch immer noch nicht so richtig zufrieden damit, aber was soll's.
Hau raus.
Was soll's, wenn du jetzt ein Buch empfehlen musst und es kommt jemand zu dir und sagt, ich habe jetzt ein Wochenende Zeit, ich habe gar nichts vor, und ihr habt ja über diese beiden Bücher gesprochen, interessieren mich beide, welches soll ich lesen? Dann? Das ist jetzt meine Frage. Ein Wochenende Zeit, welches?
Oh Gott. Also ich würde erstmal vorneweg schicken, falls sie dann doch nach was Leichtem ist. vielleicht suchst du dir ein schönes, leichtes, was du vorher liest.
Und eins dann, für nachher.
Und eins für nachher, so ein bisschen zum Runterkommen literarisch. Ja, ich würde sagen jetzt, weil das vielleicht auch einfach aktueller ist und hier in Deutschland auch so ein Bestseller und viel drüber gesprochen wurde, Marc-Uwe Kling, Views. Einfach aus den Gründen.
Okay.
Frage an dich, Hella. Wir haben jetzt diese Folge, finde ich, zu Recht geklammert mit die Abgründe des Internets. Welches Buch lässt sich denn mehr anders online gehen das nächste Mal? Also auf die sozialen Medien oder ähnliches?
Also ich habe ein bisschen das Gefühl, nach diesen beiden Büchern möchte ich gar nicht mehr Social Media. Wobei es natürlich auch so Clips auch bei YouTube oder so. Also das ist ja weit gefasst. Ich glaube, dieser Beitrag wurde entfernt.
Hm.
Weil das, wenn man jetzt zum Beispiel bei Instagram viel unterwegs ist, TikTok bin ich nicht, da gucke ich nur vereinzelt mal rein, wenn ich irgendwas nachgucken muss, also wenn ich von irgendwas höre, aber habe ich ja keinen Account und so. Ja, ich glaube, ja, weil so kleinere Beiträge oder so, da beschäftigt sich man ja den ganzen Tag mit, aber vielleicht mache ich jetzt mal ein paar Tage nichts.
Ich bin
auch eigentlich nur, also außer dass wir natürlich auf dem Account von Bild der Frau, wo ihr übrigens immer Infos zu unseren Podcast folgen findet, was mache, bin ich eigentlich auch eher so Guckerin und keine, wie sagt man, also ich konsumiere nur, aber ich stelle nichts bereit, kann man das vielleicht
so
sagen?
Ja, aber das manchmal reicht das Konsumieren ja schon, ne? Also ich meine, was für ein Sog und was für Dinge man da konfrontiert ist, die man jetzt eigentlich gerade irgendwie gar nicht sehen wollte und so, was noch nicht mal die heftigsten sind.
Ja, also ich beschränke mich meistens auch auf süße Katzenvideos.
Sehr gut, oh Gott. Ja, ich finde, vielleicht nochmal abschließend, was mir bei beiden Büchern aufgefallen ist, ist, dass die beide, finde ich, wirklich krass ausdrucksstarke letzte Sätze haben. Also der letzte Satz von dieser Beitrag wurde entfernt ist, was um Himmels Willen mache ich hier? Und der letzte Satz von Marc-Uwe Klings Views ist, echt ist die Empörung, echt ist die Wut, echt ist der Hass. Und vielleicht liegt es auch daran, dass beide Bücher so nachklingen, dass die einem einfach, ne, mit irgendwie krachenden Enden und noch viel zum drüber nachdenken zurücklassen.
Ja, man könnte im Grunde auch bei beiden Büchern auch noch anschließen.
Absolut. Oh, ich wirklich, also ich, ne? Ich würde bei beiden, von beiden Protagonistinnen unglaublich gerne wissen, wie es weiterging. Ja, wir werden sehen. Ihr Lieben, wir freuen uns auch immer total, wenn ihr uns eure Meinungen mitteilt. Schreibt uns doch bitte jederzeit eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de, egal ob es da darum geht, welche Bücher ihr euch vielleicht mal wünscht von uns, die wir besprechen könnten, oder auch eure Meinungen zu aktuellen Büchern, die wir hier besprochen haben, wie zum Beispiel Views oder dieser Beitrag wurde entfernt. Wir lesen jede Mail und freuen uns über jede Mail. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram, @bildderfrau. Da erfahrt ihr immer, was für Sonderfolgen es vielleicht auch immer mal wieder gibt, die wir dazwischen schieben. Und ganz wichtig, wenn ihr uns supporten wollt und unseren Podcast Seitenweise Glück, dann liked diese Folge, gebt ihr 5 Sterne und aktiviert die Glocke oder den Folgen-Button. Das hilft uns sehr und macht uns sichtbarer und lässt uns unsere Lesefreude noch ein bisschen mehr teilen.
Und bevor wir euch jetzt quasi entlassen, möchten wir euch noch den Lesetipp senden.
Lesetipp. Hallo, mein Name ist Stefan Hossfeld. Ich bin Darsteller bei Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg. Mein Buchtipp für euch ist von Pedro Almodovar, Der letzte Traum. Erzählungen, autobiografische Erzählungen, die er seit den 60ern gesammelt hat und über die Abgründe und die Schönheit des Lebens berichtet. Ein unglaublich inspiriertes und fantasievolles Buch und vor allem ein Muss für Film-, Theaterschaffende und überhaupt Kreative. Viel Spaß.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. Und wir schicken noch hinterher die Bücher, um die es in der nächsten Folge geht. Denn wir beschäftigen uns mit der Leseliste von Rory Gilmore. Viele von euch haben bestimmt die Serie Gilmore Girls geschaut oder schauen sie immer mal wieder. Und Rory Gilmore war ja eine sehr belesene Figur in dieser Serie. Und wir haben uns zwei rausgepickt. Nämlich von Lee Harper, Wer die Nachtigall stört.
Und von F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Und vielleicht muss man noch kurz dazu sagen, auf die Idee, sich mit dieser Leseliste zu beschäftigen, ist eigentlich eine andere Podcasterin vor uns gekommen, Sophie Passmann. Die spricht gerade in ihrem Sophie Passmann-Podcast auch immer mal wieder über Bücher aus dieser Leseliste. Und wir dachten uns,
wir helfen ihr.
Wir helfen ihr. Es sind nämlich wirklich viele Bücher, die Rory Gilmore da immer wieder liest. Ne? Also die ist entstanden, die Leseliste, erklären wir auch in der nächsten Folge nochmal, weil man einfach geschaut hat, welches Buch Rory Gilmore wann in der Hand hält und da dieses Mädchen immer irgendwelche Bücher in der Hand hält zum Lesen. Es ist eine wirklich sehr, sehr lange stattliche Liste. Und wir dachten uns als kleiner, netter Service unter Podcasterin, wir schnappen uns zwei davon.
Also ich habe Gilmore Girls auch geschaut während meines Studiums, ist schon ein bisschen her. Und es war, glaube ich, so, dass die auch immer, glaube ich, 2-3 Bücher in ihrem Rucksack hatte.
Ja, ne? Genau. Und die Titel sind immer sichtbar gewesen und auf Stapeln gelegen oder sowas. Also das wurde alles zusammengetragen. Genau. Ihr Lieben, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was wir über The Great Gatsby und Wer die Nachtigall stört so denken und wie wir das gelesen haben. Wir freuen uns riesig.
Und lesen nun heiter weiter.
Genau wie ihr hoffentlich. Bis dann.
Ciao.